Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen am Sonntag, dem 7. Juni. Heute bringen wir die 6. Folge unserer Sendereihe Chopin in Warschau. Diesmal besuchen wir die Heiligkreuz-Basilika, wo seit dem 19. Jahrhundert das Herz des Komponisten aufbewahrt wird. Warum sich Chopins Herz heute in Warschau befindet, erzählen wir Ihnen in wenigen Minuten. Doch zuerst blicken wir nach Berlin. Arthur Rubinstein, Olga Tokarczuk, Witold Gombrowicz, Marian Brandes, Konstanty Ildefons Gałczyński und viele andere bedeutende polnische Künstler waren auf die eine oder andere Weise mit der deutschen Hauptstadt verbunden. Doch die polnischen Spuren in Berlin beschränken sich nicht nur auf Literatur und Kunst. Mit den verschiedenen polnischen Aspekten der Berliner Geschichte beschäftigt sich seit vielen Jahren die Journalistin, Schriftstellerin und Kulturmanagerin Dorota Danielewicz. Sie ist unter anderem Autorin des Buches Auf der Suche nach der Seele Berlins sowie Mitgestalterin des Audioguides Berlinski Tour. Mit Dorota Danielewicz sprach Kuba Kukla.
In unserem Studio ist Dorota Danielewicz, Journalistin, Schriftstellerin und Kulturmanagerin. Guten Tag.
Guten Tag.
Könnte man sagen, dass Sie eine Berlinerin sind?
Ich glaube, weil ich in Berlin so viele Jahre, 45 Jahre lebe, viel mehr als die 16 Jahre, die ich in Polen verbracht habe, könnte man sagen, dass ich eine Berlinerin bin, ja.
Wann haben Sie sich zum ersten Mal für die polnischen Spuren in Berlin interessiert?
Also die Spuren kamen zu mir sowieso über meine Rundfunkarbeit. Ich habe sehr lange eine Sendung beim Radio Multikulti in der polnischen Redaktion moderiert und war auch in der Redaktion. Ungefähr 2009 wurde diese Welle abgewickelt, leider später, aber die polnische Redaktion überdauerte. Später wurde es zu Radio Cosmo, jetzt in das Podcast auch wieder in Gefahr, leider. Und dort hatte ich schon so viele Gäste zu besonderen Themen, dass ich zwangsmäßig mit den polnischen Spuren in Berlin konfrontiert wurde. Und dann kam der Moment, wo Professor Robert Traber in Berlin die Station des polnischen PAN geleitet hat, das polnische historische Zentrum. Und er hatte die Idee, eine Ausstellung über polnische Spuren in Berlin zu machen, wir Berliner. Es ist auch eine tolle Ausstellung geworden und meine Aufgabe war, ein Band mit den Zeugnissen zusammen mit einem Historiker Krzysztof Gurne zusammenzustellen. Wir haben 2 Jahre in den Archiven verbracht und wir haben nach Briefen, nach Dokumenten, nach Erinnerungen und so weiter, nach Quellen gesucht, 200 Jahre Polen in Berlin. Und in den letzten Jahren, teilweise aus diesem Material, teilweise aus neuem Material, ist ein Audioguide Berlinski Tour, www.berlinski-tour.de entstanden, 47 Stationen über polnische Spuren in Berlin.
Einige beschreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch, das auf Polnisch erschienen ist, soeben. Manches habe ich gewusst, aber einiges hat mich doch ziemlich stark überrascht. Und zwar, ich hatte gar keine Ahnung, dass auf dem Gelände, auf dem heute das Reichstaggebäude steht, ein Palast eines polnischen Adligen gestanden hat. Wussten Sie das?
Ja, ich wusste das. Ich wusste das schon lange. Also ich glaube, viele polnische Berliner, die sich für Geschichte interessieren, wissen davon. Athanasius Raczyński, ein Adliger aus Großpolen, aus Poznań, ich stamme aus Poznań, also die Familie Raczyński hat immer eine Rolle in meiner Heimatstadt gespielt. Er hatte ein wunderbares Palais auf dem Königsplatz. Das Grundstück hat er vom preußischen König geschenkt bekommen und er hatte dort auch eine Kunstgalerie. Er war ein preußischer Gesandter in Spanien, zum Beispiel, unter anderem. Und er hat die Politik verfolgt, Polen ist besetzt von Preußen. Als Adlige hat er sich eher dem preußischen König gefügt, sage ich mal, und eine Karriere angestrebt als Diplomat, die ihm auch gut gelungen ist. Er hat Kunst gesammelt und er hat die erste öffentliche Galerie Berlins geöffnet. Neben seinem Palais Schinkel war der Architekt.
Und diese Kunstwerke sind momentan in Polen zu sehen, ja, in Poznań.
Die sind in Poznań, im Nationalmuseum Poznań.
In der, ja, Stadt, mit in der Stadt, die Raczyńskis sehr, mhm, eng verbunden waren.
Ja.
Bleiben wir noch kurz in der Vergangenheit. Zwei wichtige Namen waren auch kurz, aber doch ziemlich intensiv mit Berlin verbunden. Stanisław Przybyszewski, der geniale, mhm, Pole.
Der geniale Pole, ja.
Könnte man sagen, obwohl der einen schwierigen Charakter gehabt hat.
Oh ja.
Und viele Frauen haben das auch zu spüren bekommen.
Oh ja.
Und Bolesław Prus, der in Berlin einige interessante Entdeckungen, für ihn interessante Entdeckungen, mhm, gemacht hat.
Also Bolesław Prus war auf einer Durchreise und er fand die Modernität und die Sauberkeit in Berlin unglaublich. Also zum Beispiel die Friedrichstraße. Also er fand es so erfrischend und neu, dass die Bahn über der Straße fährt. Das war für ihn ein Schock. Und auch die Breite der Straße in dieser Berliner Größe und die Sauberkeit fand er unglaublich. Und Przybyszewski, ja, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat in Berlin studiert und geschrieben und sich im Schwarzen Ferkel rumgetrieben in einem Lokal mit dem Maler Munch, mit dem Strindberg, mit dem Dramaturgen. Dort hat auch Dagny Huell verkehrt und viele, viele deutsche Dichter, Richard Demel und auch Detlef Lilienkron. Und er hat dort Klavier gespielt. Er konnte sehr gut Klavier spielen, er war kein Virtuose, aber er konnte wohl so grandios Chopin darbieten, dass er vor allem damit die Gesellschaft in diesem Schwarzen Ferkel, das ist an der Ecke Wilhelmstraße unter den Linden heute, in der Nähe von Hotel Adlon, grandios unterhalten hat.
Also nicht mit seinen Texten, sondern mit der Musik von Chopin.
Ja. Ja, selber, weil es war ein gemeinsames Erlebnis. Texte liest jeder für sich selbst, mhm, also mit Texten schon auch. Ja, deshalb der geniale Pole. Er konnte spielen, Klavier spielen, er konnte schreiben. Er hat auch sehr gut tatsächlich Deutsch geschrieben. Ich habe meine Magisterarbeit über seine Werke und über das Phänomen der Selbstübersetzung,
ja,
von Przybyszewski
geschrieben. Nur mit Geld hatte er einige Probleme, oder?
Ja, wie alle. Ja. Damals, ja. Mhm. Aber er war Herausgeber einer Arbeiterzeitschrift. Alle Artikel hat er selber geschrieben. Zum Beispiel, um mehr zu verdienen.
Schauen wir noch kurz auf das Reichstagsgebäude. Nachdem es gebaut wurde, wurde es zum Machtzentrum. Es gab in dem preußischen Parlament auch eine polnische Fraktion. Wie,
ja,
stark war sie?
Koło Polskie. Es hatte, glaube ich, eine symbolische Kraft, auf jeden Fall, eher als eine politische. Ja, das war ein Zugeständnis an dieses Teil von, ja, besetzten Gebieten, die polnisch waren. Also Preußen war wirklich eine riesengroße Macht, ein Vielvölkerstaat, kann man sagen. Ich glaube, dass man in Polen, wenn man Deutschland sagt, meint man vor allem Preußen. Also das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Also wenn man immer noch heute Deutschland sagt, man meint nicht Baden, man meint nicht Bayern. Ich erkläre ganz oft, wenn ich mit Polen spreche, welche Deutsche. Also ein Hamburger ist ganz anders als ein Bayer oder ein Frankfurter oder ein Brandenburger oder ein Berliner. Also, oder ein Sachse, ja?
Wer war Stanisław Danielewicz?
Stanisław Danielewicz war Bruder meines Großvaters, Vaters meines Vaters. Und er kommt aus einer Eisenbahnerfamilie. Er hat als ein Grenzer gearbeitet und er hatte eine unglaubliche sprachliche Begabung. Also er ist sowieso zweisprachig aufgewachsen. Seine Mutter war von zu Hause, hieß sie Netta. Sie war tatsächlich deutsch, zugezogen nach Polen. Und sein Vater Danielewicz kam aus Wołynien ursprünglich nach Großpolen. Er hat perfekt Deutsch gesprochen und 6 andere Sprachen. Und er wurde vom polnischen Widerstand in den 30er Jahren nach Berlin abgeordnet, um Enigma auszuspionieren, um zu helfen. Er hatte eine kleine Aufgabe, aber eine sehr wichtige Aufgabe. Im heutigen Bendlerblock war er zugegen, also er wurde angestellt als eine Art Aufpasser, Wächter. Und er hatte ein geniales Gedächtnis, er konnte sich die Reihenfolge der gelosten Buchstaben merken. Und in der Mittagspause ist er rausgegangen, hat alle auf einem Blatt Papier aufgeschrieben. Dieses Blatt hat er unter eine Bank aufgeklebt, ist dann weggegangen und irgendwann mal kam eine zweite Person, um diesen Zettel abzuholen. Und das war vielleicht eine kleine Aufgabe, eine sehr wichtige Aufgabe, die der Aufklärung der Enigma-Chiffre diente. Und irgendwann mal kam er raus aus dem Gebäude und sein ehemaliger Nachbar aus Wolsten hat ihn erkannt. Das war ein Deutscher in einer deutschen Uniform. Und er fragte Stanisław, was machst du denn hier auf Deutsch? Und Stanisław hat sich irgendwas da ausgedacht und er wusste, er darf nicht mehr zurück, er ist aufgeflogen. Und er ist zu dem nächsten Bahnhof gegangen, das war der Anhalter Bahnhof, ist in einen Zug gestiegen und ist direkt nach Paris gefahren, wo er dann vom polnischen Widerstand, also er hat eine Art Stipendium bekommen, sodass er studieren konnte, er musste schon da bleiben. Und ich weiß noch, es ist überliefert in der Familie, dass er mit Eva Curie gerne tanzen ging. Die haben zusammen studiert. Später kam er nach Gdańsk. Seine Familie, die Nachfahren, seine Tochter Gabriela Danielewicz ist auch Schriftstellerin, eine Danziger Schriftstellerin. Sie lebt noch.
Das heißt, Sie kannten diese Geschichte oder haben Sie sie erst in Berlin kennengelernt?
Ich habe sie erst in Berlin kennengelernt.
Das ist interessant.
Ja, von der Danziger Familie.
Sie haben die Bahn erwähnt. Bahnhöfe spielten auch in Ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle. Ja. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber ich wollte noch in den 30er Jahren bleiben. Marcel Reich-Ranicki, der Literaturpapst.
So sagte man früher, ja.
Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Literaturkritik in Deutschland war auch mit Berlin verbunden.
Er ist in Berlin aufgewachsen. Er ist in Berlin in die Grundschule und aufs Gymnasium gegangen, aber dann 38, als alle polnische Bürger, seine Familie hatte einen polnischen Pass, ja, das waren polnische Juden, ausgewiesen wurden. Diese berühmte Aktion, wo tausende Menschen einfach gleich hinter der Grenze ins Bonschin, aus dem Zug rausgelassen wurden. Das war 38, das war 1938. Er hat seine geistige Heimat verloren, wie er immer sagte, weil er zwar mit dem polnischen Pass, aber in Berlin aufgewachsen war. Er wohnte in Charlottenburg, seine Familie wohnte in Charlottenburg und am Bayerischen Platz in Wilmersdorf. Ja, also er vermisste seine Kindheit in Berlin sehr, obwohl er es nicht einfach hatte in Berlin. Also er wurde ziemlich getriezt wegen seiner polnischen Herkunft von den Mitschülern und darüber schreibt er in seinen Memoiren.
Bleiben wir noch kurz in der Vorkriegszeit. Die polnische Presseagentur ist heute eine der wichtigsten Presseagenturen in Polen. Es gab auch eine Außenstelle in Berlin vor dem Zweiten Weltkrieg. Wie effektiv war diese Außenstelle?
Am Anfang hieß die PAT, polnische Telegrafenagentur, dann später PAT, polnische Presseagentur. Sie war sehr effektiv. Zum Beispiel die Journalisten haben ziemlich schnell herausgefunden, dass bald der Krieg anfangen wird, weil sie auf eindeutige und ungewöhnliche Signale geachtet haben. Zum Beispiel, als sie gemerkt haben, dass auf den Rummel Plätzen auf Menschengestalten geschossen wird. Das sind Vergnügungsparks, ja. Also, ich würde sagen, darauf sollen wir heutzutage auch achten, ja. Worauf schießt man auf den Rummelplätzen? Sind es Ballons? Sind es Tierchen? Oder sind es Menschengestalten? Das ist nicht mehr lustig. Und sie haben auch gemerkt, dadurch, dass an einem bestimmten Tag alle Hotels entlang der deutsch-österreichischen Grenze keine Reservierungen angenommen haben, dass da irgendetwas in der Luft hängt. Und das war die Annexion von Österreich.
So effektiv war die.
Die war sehr effektiv.
Polnische Presseagentur. Es gibt ja so viele polnische Spuren in Berlin, dass wir das Gespräch noch lange führen könnten. Aber ich möchte noch nach Ihren persönlichen Erlebnissen fragen, und zwar nach den erwähnten Bahnhöfen. Bahnhof Zoo und Bahnhof Friedrichstraße. Mit welchem fangen wir an?
Lieber mit dem Bahnhof Zoo, weil am 3. Juli 1981 morgens früh sind wir von Posen am Bahnhof Zoo angekommen. Auch über Berlin-Friedrichstraße, gut, vielleicht doch Friedrichstraße war schrecklich. Damals standen Soldaten mit Kalaschnikows überall oben auf irgendwelchen Gerüsten. Der Zug wurde abgesucht von oben, von unten. Es war wirklich gespenstisch. Dann diese Durchfahrt durch dieses Sperrgebiet zwischen den Mauern. Also die Mauer, es gab keine einzelne Mauer. Es waren zwei Mauer und ein Sperrgebiet dazwischen. Das war wirklich ein Erlebnis. Das war ziemlich furchterregend. Und dann Bahnhof Zoo sozusagen, diese legendäre Westen, West-Berlin. Und Bahnhof Zoo war ziemlich heruntergekommen, weil es nämlich auch alle Bahnhöfe in West-Berlin gehörten der DDR. Ja, die wurden nie den Westdeutschen oder den Westberliner übergeben und die hat man einfach nicht renoviert jahrelang. Man hat sie einfach so verkommen lassen und dann sind wir ausgestiegen und ich dachte, ja was, das ist jetzt der Westen, also der Posener Bahnhof sieht besser aus. Aber draußen hat man schon gemerkt, wunderbare Geschäfte, Cafés natürlich waren noch alle zu, aber ich kann mich noch an die vielen Schuhe, Schuhgeschäfte, es gab in Polen 81 keine Schuhe und da gab es Schuhe im Übermaß, es hat mich richtig schwindlig gemacht.
Mit Dorota Danielewicz sprach Kuba Kukla. Und nun zurück nach Warschau. Frédéric Chopin verließ Polen als junger Mann und kehrte nie wieder in seine Heimat zurück. Und doch befindet sich ein Teil von ihm bis heute im Herzen der polnischen Hauptstadt. In der sechsten Folge unserer Sendereihe besuchen wir die Heiligkreuzbasilika. Dort wird seit dem 19. Jahrhundert Chopins Herz aufbewahrt. Es ist eine Geschichte über Krankheit, Abschied und Erinnerung und über die besondere Verbindung des Komponisten zu Warschau. Wir stehen in der Heiligkreuz-Basilika in der Altstadt in Warschau. In einer der Säulen befindet sich das Herz von Frédéric Chopin. Es wurde nach seinem Tod aus Paris hierher gebracht. Was bleibt von Chopin? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, Chopins Herz wurde nach seinem Tod entnommen und nach Warschau gebracht. Das klingt heute fast befremdlich. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, Frédéric Chopins Herz gelangte gemäß seinen letzten Willen nach Warschau, damit er nach seinem Tod in seine geliebte Heimat zurückkehren konnte, mit der trotz seines Exils tief verbunden war. So, die Schwester des Komponisten Ludwika Jędrzejewicz schmuggelte das Herz im Jahr 1850 in einem Glas Alkohol nach Warschau, wo es in eine Säule der Heiligkreuzkirche eingelassen wurde. Und die Hauptgründe sind solche. Chopin, der dauerhaft in Paris lebte, konnte sich nie mit der Unmöglichkeit einer Rückkehr nach Polen abfinden. So er bat seine Schwester, das Herz nach seinem Tod zu entnehmen, wie befremdlich das heute klingt, und nach Warschau zu bringen. So, das war eine symbolische Geste der Rückkehr in seine Heimat. Aber es gab auch Angst, lebendig begraben zu werden. So, er wollte sicher sein, dass wenn man ihn tot gesprochen hat, ist er wirklich tot.
Also er wollte nur, dass sein Herz nach Warschau zurückkehrt, nicht seine Leiche. Ich denke mir, das war auch wahrscheinlich unmöglich, Leichen zu transportieren damals.
Es war möglich, als zum Beispiel der große polnische Dichter Adam Mickiewicz aus Konstantinopel nach dem Tod transportiert wurde, aber der Chopin eigentlich wollte in Paris im Père Lachaise begraben sein.
Was wissen wir über Chopins letzte Lebensjahre? Wie krank war er eigentlich?
Ja, so die letzten Lebensjahre Frédéric Chopins waren von körperlichen Leiden, aber auch Trauer und einem unaufhaltsamen Gesundheitsverfall geprägt, der schließlich in seinem frühen Tod mit 39 Jahren gipfelte. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte dieser Zeit dargestellt. Krankheit und Aussehen. So Chopin litt an fortgeschrittener
Lungentuberkulose, die anhaltenden Husten, Atemnot, Bluthusten und extreme Erschöpfung verursachte. So, das Leben war sehr schwer für ihn.
Woran ist er letztendlich gestorben? Wissen wir das ganz sicher?
Wir sind nicht 100% sicher. Also Frédéric Chopin starb am 17. Oktober 1849 in Paris, in Place Vendôme, im Alter von, wie ich sagte, 39 Jahren, höchstwahrscheinlich an einer tuberkulösen Perikarditis. Obwohl er zeitlebens an einer chronischen Lungenerkrankung litt, deuten Untersuchungen seines konservierten Herzens darauf hin, dass die direkte Todesursache Komplikationen der Tuberkulose waren, nicht die Lungentuberkulose selbst. Aber darüber diskutieren unsere Ärzte und Spezialisten noch heute. Es gab eine Obduktion, aber damals unterschied man zwischen diese verschiedenen Krankheiten nicht so fein wie heute. So deswegen sagte man einfach Tuberkulose.
Herr Laskowski, wer war bei Chopin in seinen letzten Stunden, aber auch in seinen letzten Tagen? In Paris.
So in den letzten Augenblicken seines Lebens war Frédéric Chopin von seinen engsten Freunden und seiner Familie umgeben, darunter seine Schwester Ludwika Andrzejewicz, aber auch Pater Alexander Jowicki, der Priester, Delfina Potocka, eine Freundin, die, so sagt man, auch für ihn sang, als er krank lag. Auch Theophil Kwiatkowski, ein Künstler und eine gute Freundin, die Tochter von Chopins ehemalige Partnerin George Sand, diese Tochter Solange Clésange hieß. So, das waren die wichtigsten Leute für Chopin damals.
Aber die Mutter und der Vater waren nicht dabei.
Der Vater war schon tot, die Mutter konnte nicht nach Paris kommen. Diese beliebte ältere Schwester Ludwika war da und das war eine große Unterstützung für den kranken Chopin.
Das muss für Chopin sehr schwer gewesen sein, also Emigration, keine Möglichkeit nach Polen zurückzukehren und dazu noch der Verlust seines Vaters, also der Tod seines Vaters.
Ja, er war sehr eng mit seiner Familie verbunden, auch mit dem Vater. So, das war ein großer Verlust. Und es war auch immer wichtig, dass der Vater ihm brieflich gute Räte gab. Und das vermisste Chopin nach seinem Tod, selbstverständlich.
Ja, und wissen wir, ob Frédéric Chopin wusste, dass er sterben wird? Wenn ja, dann ab wann?
Er war sehr krank und als er im Bett liegt, wusste er, dass der Tod näherte sich. Deswegen bat er einen Priester, zu ihm zu kommen und eine Konfession zu machen.
Wie lange dauerte die letzte Periode, also dass er schon sehr krank war? Waren das Wochen oder Tage? Denn wir wissen, er reiste früher nach Großbritannien und konzertierte dort, was auch einen schlechten Einfluss auf seine Gesundheit hatte.
Selbstverständlich, das schottische Klima war sehr schlecht für seine Gesundheit, das wissen wir, aber eigentlich müsste er auf diese Reise gehen, die von einer Freundin, aristokratischer, reiche Dame aus Schottland organisiert wurde, die Jane Stirling hieß. Damals, es war Jahr 1848, so es gab diese große Revolution europaweit und deswegen auch seine Schülerinnen waren nicht in Paris und Chopin musste sein Geld verdienen. Deswegen ist er auf diese Konzertreise nach England und Schottland gegangen. Aber wie ich sagte, das war sehr schlecht für seine Gesundheit. Diese kalte, feuchte Klima war sehr schlecht für die Tuberkulose. Und als er zurück nach Paris kam, fühlte er sich sehr, sehr schlecht, aber die letzten Tage, so das war circa 2 Wochen, als er eine sterbende Person war. Und dann ist es am 17. Oktober gestorben.
Wir sind in der Basilika hier in Warschau. Welche Bedeutung hatte dieser Ort im 19. Jahrhundert und welche Bedeutung hat er heute?
Es ist eine alte Kirche hier im Altstadt Warschau, die eigentlich im Jahr 1626 gegründet ist. Polen war immer eine sehr religiöse Nation, so Katholizismus spielte eine wichtige Rolle hier. Auch Friedrich Chopin war eine gläubige Person und wie wir vorher sagten, spielt er auch Orgel in anderen Kirchen, eigentlich nicht hier, aber diese Kirche sehr zentral für Warschau ist und so bleibt es auch heute. Eine Kirche, wo viele wichtige Personen begraben wurden und eine Kirche, von der es auch sehr viele patriotische Demonstrationen gab, so das ist ein symbolischer Ort und seit Chopins Herz hier ist, ist das auch ein Symbol für die ganze Welt geworden, ein Symbol polnischer Musik und polnischer Geist.
Das war die 6. Folge unserer Sendereihe Chopin in Warschau. Alle Folgen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Und damit endet unsere heutige Sendung. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.